SRF 2 Kultur.
Hose oder Kleid? Stiefel oder Sandalen? Wer sich kleidet, muss sich entscheiden. Doch wofür? Und falls eine Hose, Leinen oder Jeans? Und falls Jeans, skinny oder weit? Mit welcher liegen wir mehr im Trend? Schauen wir in die Geschäfte, sehen wir eine große Auswahl. Schauen wir auf die Straße, so beschleicht uns das Gefühl, alle tragen denselben Stil. Wie funktionieren Trends? Wer bestimmt, was Mode ist? Das ist unser Thema in der heutigen Reflexe-Sendung. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Über die Mechanik der Mode unterhalte ich mich mit Bittenstetter, Modedesignerin und Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste im Masterstudiengang Trends und Ereignisse. Sie hat auch die Modeausstellung Fashion Talks im Gewerbemuseum Winterthur kuratiert. Dort habe ich sie getroffen. Bittenstetter, Sie sind ja eben Modedesignerin und Sie sind sich solche Fragen gewohnt, dass Sie nach Ihrer Kleidung gefragt werden. Heute tragen Sie einen braunfarbigen Hosenanzug. Dazu haben Sie auch einen braunen Rucksack. Was haben Sie sich überlegt, als Sie sich heute so angezogen haben?
Das ist ein Kleidungsstück aus meiner eigenen Kollektion und das trage ich eigentlich immer sehr gerne, wenn ich so halb öffentliche Auftritte habe. Man fühlt sich halt angezogen in einem Overall, muss nicht nachdenken, wie kombiniere ich oben und unten, weil es alles eins ist und das hat mir heute sehr entsprochen.
Sie haben sich einiges überlegt, als Sie diese Kleidung gewählt haben, weil Sie genau wissen, Mode sendet Signale. Mode ist Kommunikation. Was ist die Botschaft, die Sie mir in dem Sinne jetzt aussenden wollen, dass Sie diesen Overall tragen?
Ich denke, dass dieser Overall in gewisser Weise eine Seriosität ausstrahlt, aber trotzdem modisch ist, sehr eigenständig von der Aussage, aber auch eben nicht zu aufgeregt, sag ich mal.
Damit sind wir schon mitten im Thema drin. Mode hat eine Botschaft. Man überlegt sich, wie man sich präsentiert. Was soll denn eigentlich Mode?
Ich denke, Mode ist halt ein permanenter kommunikativer Prozess. Es geht nicht darum zu sagen, jede Sekunde meines Lebens überlege ich mir, was ich anziehe. Aber es ist natürlich so, Kleider machen Leute, das ist nach wie vor der Fall. Und bevor wir miteinander kommuniziert haben, oder uns das erste Mal sehen, sehe ich natürlich, was Sie tragen und mache mir ein gewisses Bild. Und natürlich kann der Träger von Mode damit auch spielen, etwas nach außen kehren, etwas klarer kommunizieren als andere Dinge und umgekehrt.
Also man schaut sich gegenseitig an, man checkt, wer was trägt. Warum machen wir das? Das ist ja etwas, das durch alle Altersschichten hindurchgeht. Hat das einen historischen Hintergrund, den man irgendwie benennen kann?
Ich glaube natürlich, dass Kleidung seit jeher eine bedeutende Rolle gespielt hat, indem man der erste Blick vor der Kommunikation steht, vor der verbalen Kommunikation. Und seit wir uns bekleiden, sagen wir eigentlich etwas aus. Ob das früher Felle waren oder dann später weiße Gewänder. Es hat natürlich immer, je nachdem, was für eine Drapierung man getragen hat oder so, immer einen Ausschluss auf den Stand, auf das Milieu gegeben. Natürlich gab es teilweise auch Kleiderverbote und so weiter.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Beispielsweise war es in der DDR, um auch so die Jeans als uniformierte Alltagskleidung von heute zu nennen, weil in der DDR die Jeans halt nicht gern gesehen beziehungsweise auch geächtet, weil sie natürlich ein Zeichen für den westlichen Markt war. Und so gibt es zum Beispiel eine Anekdote, dass jugendliche Jeansträger vor der Volkspolizei über 50 Kniebeugen machen mussten, bis diese Hose dann zum Reißen kam.
Als ich Sie vorhin gefragt habe, warum wir diesen Style-Check machen, ja auch, um zu erkennen, so aus einem Reflex heraus, ist diese Person uns freundlich gesinnt oder feindlich? Hat das auch was mit der Kleidung auf sich, dass wir Freund oder Feind daran erkennen?
Das ist natürlich sehr überspitzt formuliert. Dafür können wir heutzutage natürlich viel zu sehr mit dieser Kleidung spielen, als dass wir Freund oder Feind womöglich erkennen. Aber natürlich Sympathie und Antipathie manifestiert man schon auch durch Kleidung. Für den einen ist ein Anzug unsympathisch, für den anderen sehr sympathisch, auch immer natürlich im Kontext zu betrachten.
Sie haben es angesprochen, das Spiel, das auch mit der Mode zu tun hat. Wie wissen wir denn eigentlich, was in diesem Spiel jetzt gerade angesagt ist, was im Moment Trend ist?
Jeder von uns wirft natürlich diesen Blick auf die Straße, in die aktuellen Kollektionen, in denen man Shopping geht, sieht man natürlich, was angesagt ist aktuell. Dann muss man auch sagen, sind wir so Lifestyle-orientiert, dass wir auch ein großes Wissen uns angeeignet haben, was geht zu welchem Anlass, was geht nächste Saison und was nicht. Also wir haben wie eine Art von kulturelles oder Trendgedächtnis auch, was man jetzt tragen kann oder nicht. Und eignen uns das immer stärker, indem wir Magazine, Fernsehen, TV, Blogs durchforsten an.
Es gibt ja Leute, die das ganz bewusst machen, eben indem sie Modeblogs aufschalten, indem sie durch Magazine blättern. Ganz viele Leute machen das aber auch unbewusst. Also es ist ein ständiges sich inspirieren, sich aufdatieren, was da vor sich geht.
Ja, und sich vergleichen natürlich auch, in seinem sozialen Umfeld vergleichen. Was trägt der eine? Aha, kann ich das auch tragen? Bin ich damit aktueller als mein Gegenüber und so weiter.
Wir sind also ständig eigentlich einer Inspiration, einem Vergleich ausgesetzt, einer Positionierung unserer selbst, indem wir in diesem Spiel der Mode mitmachen. Trotzdem nochmal die Frage, wie funktioniert das, dass ich aber mich darin zurechtfinden kann, dass ich weiß, das ist angesagt und das andere nicht?
Uns helfen natürlich, um Trends leichter zu konsumieren. Modetrends, muss ich sagen, weil man muss dort auch unterscheiden zwischen gesellschaftlichen Trends, langfristigeren Trends und den schnellen Modetrends. Das ist in der Trendforschung sehr wichtig. Also bei Modetrends spricht man halt von kurzfristigen Trends. Man würde auch Hypes sagen, die saisonal sich verändern, beziehungsweise eigentlich ungefähr höchstens 5 Jahre auf dem Markt stehen und sich dann ablösen. Schuhform, schmale Hosenform gegen Weithoseform und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man eben gesellschaftliche Trends wie Nachhaltigkeit, Individualisierung, dann aber auch Sharing als einen großen Trend, also das Teilen oder auch das Tauschen, was immer mehr zu einem Trend wird. Was die Mode natürlich auch beeinflusst, aber vielleicht nicht unbedingt das modische Objekt, aber die Modekonzerne sicherlich. Und orientieren tun wir uns in diesem System mit Hilfe natürlich von diesen 4 Partizipienten der Mode, also Distribution, Produktion, Design und Konsumtion, also das, was wir kaufen. Auf der einen Seite geben uns die Hersteller Angebote, also machen Trendvorschläge, was ist nächste Saison angesagt. Aber wir Konsumenten müssen uns auch danach fühlen oder auch bereit für diesen Trend sein, weil sonst bleibt er einfach auf der Stange hängen. Also es ist kein Diktat der Hersteller, was wir zu tragen haben, sondern es ist ein hierarchieloser Abgleich eigentlich untereinander.
Also das Angebot bestimmt nicht die Nachfrage auch nicht unbedingt das Angebot, es ist eine Mischform.
Genau, es ist eine Mischform und ein permanenter Abgleich von Herstellern, also Anbietern und natürlich auch von uns Konsumenten.
Jetzt hat man aber immer das Gefühl, dass eigentlich die Designer und Designerinnen, die das ja gelernt haben, deren Beruf es ist, eben Mode zu entwerfen, bestimmen, was Trend wird. Das ist falsch.
Ja, das ist falsch. Sie geben eben vielleicht Ideen, was möglich wäre, aber sie können natürlich nicht uns Kunden dazu bringen, das auch zu kaufen. Und natürlich, die meisten Designer stehen auch im Abgleich mit Produktion, mit Medien, mit den Herstellern. Also es ist keine Ich-AG, die ein Angebot macht und am Ende folgen diesem Trend alle.
Schauen wir doch mal noch konkreter hin, wie dann aber so ein Trend eigentlich aufgenommen wird. Sie haben vorhin gesagt, eben in der Mode, da sprechen wir von Kleidung, Schuhen, Accessoires. Da werden halt auch manchmal so Produkte angeregt von den Designern. Können wir ein Beispiel suchen von einem Objekt, das zurzeit in der Schweiz sehr angesagt ist, Bittenstädter?
Für mich ist es gerade, wenn man sich in der Modewelt auch bewegt, der Birkenstock, der Umsatzzahlen hat wie noch nie zuvor. Und dieses, ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil es ein Produkt ist, was vor ein paar Jahren noch sehr konnotiert war mit Öko- und Vollkornfresser, wie man so schön sagt, und zu einer starken Alternativkultur gehörte.
Also sagen wir kurz dazwischen, der Birkenstock, das ist dieser Schuh, der ein vorgeformtes Fußbett hat und zwei Lederstriemen mit Schnallen, der den Fuß eigentlich verbreitert, wenn man das ästhetisch betrachtet, aber sehr, sehr bequem sein soll.
Genau. Ich finde interessant an diesem Produkt, dass es sich so durchgesetzt hat in der Mode, weil ein gewisses, sie nennen es Zeitgeist, ein gewisses Fundament geschaffen werden muss, auf dem diese Modetrends Platz haben. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo wir ermüdet sind von der schnellen Mode, von der Wegwerfmode. Die Mode gerät immer mehr unter Kritik. Fast Fashion hat sich mit 12 Kollektionen nach und nach totgelaufen in seiner Geschwindigkeit. Und es geht um Entschleunigung, es geht um einen vernünftigeren Lebensstil. Es geht um, wir essen Bioprodukte oder ziehen Bioprodukten, Discounterprodukten vor. Und in diesem Fundament, und das meine ich auch mit Trends, gesellschaftlichen Trends, kann sich ein Produkt, was jetzt nicht neu ist, sondern wieder angesagt ist, festsetzen. Und das passiert in den letzten 2 Saisons eigentlich mit dem Birkenstock. Überhaupt mit der Sandale, mit der flachen Sandale, haben wir vor 5 Jahren vielleicht noch auf die Straßen geguckt, dann haben wir auch im Sommer wie im Winter High Heels in jeglichen Varianten gesehen. Und jetzt suchen wir mehr Bodenständigkeit, mehr Haftung und so wird der Schuh flacher und findet mehr Haftung auf diesem Boden.
Das wäre dann das Sinnbild dafür, ja, dass die Haftung auf dem Boden eben auch in der Gesellschaft spürbar wird. Der Birkenstock, diese Sandale, der eben so ein bisschen das Handgestrickte angehaftet ist, bisher, die macht Ihrer Meinung nach eine große Wandlung im Moment durch einen Imagewandel. Das ist einerseits, sagen Sie, begründet durch eine gesellschaftliche Bewusstseinsveränderung, eben Nachhaltigkeit, nicht mehr Fast Fashion, das heißt Billigmode, nicht mehr alle Monate neue Kollektionen, sondern wirklich vielleicht wieder saisonale, also 4. Also war das nur das Bewusstsein in der Bevölkerung oder standen da auch noch Personen oder Zufälle dahinter, dass dieser Imagewandel passieren konnte?
Es braucht natürlich immer einen Initiator und da kommt dann der Designer oder auch die Marke dann ins Spiel, der sozusagen sehr früh erkennt, dass dieses Produkt wieder Potenzial hat. Es war auch nicht der klassische Birkenstock, der erst auf die Laufstege kam, sondern es waren auch Varianten dessen. Celine hat beispielsweise einen sogenannten Firkenstock auf den Markt gebracht, der sich sehr stark anlehnt an den Birkenstock, aber mit einem Fellbett noch ausgestattet ist. Und dieser Firkenstock wurde halt medial sehr stark verbreitet und viele andere Designer haben sich daran auch inspiriert. Und es geht jetzt auch nicht nur um diese Marke Birkenstock, sondern dieses Sinnbild, dieses bequemen, flachen Schuhs. Und das ist das, was sich dann auch nach und nach in der breiten Masse durchsetzt.
Also Firkenstock wegen Fur, Fell.
Ja.
Der Birkenstock zeigt sehr deutlich, wie eine Veränderung auch in der Gesellschaft Einfluss auf die Trends, auf die Mode hat. Die Gesellschaft verändert sich konstant. Können Sie das als Modedesignerin und als Trendforscherin benennen? In den letzten Jahren hat sich ja auch die Mode verändert, der Modebetrieb. Alles ist viel schneller geworden. Sie haben es schon angesprochen mit den 12 Kollektionen pro Jahr. Alles wird schneller vermarktet, die neuen Medien, die eine wichtige Rolle spielen in der Verbreitung der Trends. Was passiert da genau seit ein paar Jahren?
ist für die Mode, glaube ich, eine sehr spannende Zeit gerade, weil, wie Sie schon gesagt haben, es wird schneller. Es ist eigentlich noch mal eine Form der Demokratisierung der Mode entstanden, dadurch, dass natürlich Blogger sehr schnell Zugriff auf Informationen haben und die entsprechend auch schnell verbreiten können. Auch wir als Konsument können uns halt so stark informieren durchs Internet wie noch nie zuvor. Wir können überall etwas bestellen, global. Und dadurch entsteht natürlich ein Wandel, auch in dem kleinere Marken wieder eine Chance bekommen, auch international zu vertreiben.
Die Demokratisierung der Mode, haben Sie das auch genannt, das Demokratische ist da die Mitsprache, die Mitgestaltung. Kann man eine Veränderung des Designs oder einen Einfluss auf die Designformen ausmachen durch diesen Trend?
Ich denke, in dem Fall vor allem durch die Vielfalt. Insofern ist eigentlich das Angebot natürlich nochmal immens gestiegen, aus dem wir auswählen wollen. Und das führt natürlich aber wiederum auch dazu, dass wir in diesem System auch relativ orientierungslos sind. Und dann kommen wir dann auf das Grundsystem der Mode, Distinktion und Nachahmung, dass wir innerhalb dieses Systems uns orientieren wollen und uns permanent natürlich darin bewegen, dass wir individuell sein wollen, ja, bis zu einem begrenzten Augenblick und auf der anderen Seite aber auch dazugehören wollen. Und diese Vielfalt bringt halt neue Konzepte wie Curated Fashion auf den Markt, also kuratierte Mode. Unter Curated Fashion versteht man beispielsweise, dass Hersteller jetzt oder auch Zwischenanbieter nicht nur sagen, trag doch diese Hose, sondern wenn du so und so aussehen möchtest, vielleicht auch wie ein Star oder ein Schauspieler oder ein Musiker, dann bediene dich doch dieser Hose mit diesen Schuhen, dem Oberteil und der Jacke.
Also da gibt es Dienstleistungen, die eben genau solch ein Angebot machen, die das ganze riesige Angebot schon mal sichten und gewisse Typen zusammenstellen, sei es nun, dass das eben dein Outfit kopiert oder nachahmt, was jemand Bekanntes trägt. Dies ist die Sendung Reflexe zur Mechanik der Mode auf SRF 2 Kultur. Ich spreche mit Bittenstetter, Modedesignerin, Ausstellungskuratorin und Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste für den Masterstudiengang Trends und Ereignisse. Sie haben etwas sehr Schönes gesagt. Sie haben gesagt, in diesem Feld zwischen Abgrenzung und Anpassung, da entsteht Mode, da bewegt sich die Mode. Eigentlich will man individuell sein, aber trotzdem zu einer Gruppe gehören. Jugendliche beherrschen dieses Spiel sehr gut, diese Codes, diese Zeichen der Mode zu verstehen, zu interpretieren, auch auszuleben. Also Jugendliche nehmen ganz schnell einen Trend auf. Woher haben sie dieses schnelle Wissen?
Jugendliche informieren sich natürlich auch sehr, sind stark mit Social Media auch verknüpft, sind natürlich auch in einer Phase des Ausprobierens, auf der Suche nach Identität oder Identitäten. Also man kann eigentlich auch sagen, es geht, und das macht es so spannend, bei Jugendlichen noch nicht darum, den Stil gefunden zu haben, wie das dann vielleicht im Erwachsenenalter passiert, sondern sie probieren aus. Es ist eine Zielgruppe, die natürlich genau deshalb auch interessant ist für uns Designer, um darauf einen Blick zu werfen, weil sie einen relativ unbekümmerten Umgang mit Mode noch haben.
Trotzdem, wenn man sich auf den Pausenhof begibt, dann beschleicht einem das Gefühl, es sehen eigentlich alle gleich aus. Im Moment tragen alle diese Hoodies, diese Kapuzenjacken mit Reißverschluss und den weißen Bändeln, die da runterhängen. Alle tragen Jeans und Turnschuhe. Das sieht ja fast ein bisschen aus wie ein Einheitslook, wie eine Uniform.
Das zeigt sich natürlich auch sehr stark in diesem Bereich der Identitätsfindung, dass man auf der einen Seite, ja, man kann sich ausprobieren, und auf der anderen Seite, was ich vorhin gesagt habe, man will ja auch dazugehören. Und dieses Dazugehören zeigt sich dann eben auch auf dem Schulhof, denn mit einem Kapuzenhoodie und einer Jeans kann man nichts falsch machen und bewegt sich dann natürlich auch sicher in der Gruppe. Inzwischen ist jugendlich ein großer Begriff geworden, weil Jugend fängt inzwischen schon, kann man fast sagen, bei 11 an. Und Studierende sind immer noch Jugendliche. Und in diesem Spannungsfeld, an diesem Begriff von Jugendlichkeit, muss man, glaube ich, unterscheiden, wo der Wunsch größer ist, dazuzugehören, wo der Wunsch stärker ist, seinen eigenen Stil auszuprobieren.
Kann man denn sagen, also junge Jugendliche, wir reden jetzt eben 10 und ein bisschen plus, die suchen mehr eigentlich erst einmal die Gruppe, das Gleiche. Und je älter die Menschen werden, die Jugendlichen, je länger man quasi das Spiel der Mode mitspielt, umso individueller getraut man sich auch mal zu sein.
Genau, also ich denke gerade so in der Zeit der Ausbildung, Studium traut man sich vielleicht mehr, dann ist man natürlich auch wieder geprägt vom späteren Arbeitgeber. Dort passt man sich natürlich dann auch wieder stärker an in dem neuen sozialen Umfeld. Ja, und das ist natürlich, man muss schon sagen, das fällt mir natürlich auch auf, wir sind so individualisiert wie noch nie. Und wie Sie auch beschreiben, hat man schon das Gefühl, die Straße ist sehr homogen, es brechen wenige aus. Und ich denke, das hat schon auch was damit zu tun, dass man vielleicht auch leicht verunsichert ist in dieser großen Vielfalt der Möglichkeiten auf der einen Seite und dass der Unterschied viel feiner geworden ist. Ich denke, gewisse Codes können wir von den Jugendlichen auch gar nicht mehr wirklich lesen.
Das widerspricht sich ja eigentlich sehr, das, was Sie jetzt genau beschreiben. Wir leben in der individualisierten Gesellschaft, alles soll möglichst nur für uns bestimmt sein und in der Abgrenzung. Andererseits diese Massenphänomene, die ja auch Sie auf der Straße sehen, dass eben kaum jemand sich wirklich getraut, auffällig sich zu kleiden. Wie geht das zusammen?
Ja, ich glaube, genau das macht die Mode auch aus, dass es immer wieder im Dialog zum Anderssein, aber doch auch Gleichsein ist. Und dadurch, dass wir so viele Angebote haben und auch so feine, ausdifferenzierte Kleidungsstile, erscheint es natürlich in der Masse ähnlich, aber bei genauerem Hinschauen eröffnet sich schon das andere. Ich bin gerade, als ich hier hingegangen bin, habe ich mir natürlich noch mal ganz besonders die Menschen auf der Straße angeschaut. Und natürlich kann ich auf dem ersten Blick sagen, ah ja, alle tragen Skinny Jeans und T-Shirt. Aber wenn ich mir dann angucke, hat diese Skinny Jeans, ist es eine dunkle Farbe, eine nicht verwaschene, sind authentische Gebrauchsspuren eingearbeitet oder habe ich Strasssteine, dann sagt das natürlich was ganz anderes aus. Und es sind vielleicht nicht mehr die rot-grünen Haare und der Punk, der sich gegen den Grunge stellt oder den Popper, sondern es sind viel feinere, ausdifferenzierte Stile, die uns begegnen.
Goethe hat ja schon vor Jahrhunderten gesagt, an der Farbe der Kleidung lässt sich die Sinnesweise, an dem Schnitt die Lebensweise des Menschen erkennen. Das nimmt eigentlich genau das auf, welche Jeans wie geschnitten, wie konzipiert ist. Diese Feinheiten, wir haben sie auch schon kurz genannt, diese stilistischen Abgrenzungen, sind die eigentlich selbstreferenziell für die eigene Gruppe, in der man sich eben bewegen will? Weil zugleich haben Sie auch gesagt, für Außenstehende sind die manchmal kaum zu dechiffrieren.
Ich denke schon, dass es selbstreferenziell ist. Ich bin mir nicht sicher, wie bewusst es dann wiederum ist in allen Punkten. Ich glaube, da spielt eine kulturelle Grammatik eine sehr große Rolle und ein kulturelles Gedächtnis. Deswegen finde ich das Goethe-Zitat auch immer noch zeitgemäß. Vielleicht wissen wir nicht genau, warum wir jetzt die Schlaghose tragen, aber wir kennen Referenzen natürlich zum Hippie-Stil. Und indem wir diese Referenz haben, haben wir auch die Referenz zu einem gewissen Lifestyle, der zu dem Zeitpunkt oder zu dieser Gruppierung stand. Und ich glaube, das schwingt auch immer noch mit. Also ich denke, man wird auch in der Schlaghose nicht jeden finden, auch wenn es Mode ist, sondern es sind dennoch bestimmte Typen.
Also die Schlaghose, das ist diese Hose, die gegen unten ausgestellt wird, eine Referenz an die Hippie-Kultur. Dürfen Designer, darf der ganze Marketingbetrieb der Mode, darf der sich einfach bedienen bei jeglichen Codes?
Ja, es ist eine moralische Frage. Man kann einfach nur sagen, der Markt macht es. Also ein spannendes Phänomen finde ich im Kontext dieser Nachhaltigkeit, der grünen Mode, Green Fashion. dass der Markt sich auch in diesem Kontext religiösen Strategien bedient und uns irgendwie ein Versprechen gibt, dass wir uns besser fühlen, ja, dass wir fast heilig gesprochen werden, wenn wir die und die Mode konsumieren. Also die Mode versucht mit allen Mitteln, uns neue Angebote zu machen. Und jetzt auch spannend als neuester Trend Normcore. Eigentlich aus einer Haltung auch heraus, man möchte jetzt nicht mehr diesen schnelllebigen Trends mitmachen, man möchte sich auch nicht mehr besonders individuell hervortun, ist ein Trend entstanden, der sagt, okay, ich kann eh nicht individuell sein, also möchte ich aussehen wie alle anderen und bediene mich dann der böse Stimmen, sagen, es sieht so ein bisschen nach Touristenlook oder Seniorenlook aus. Ich trage meine Karottenhose, dazu ein T-Shirt und eine Bauchtasche und zeige, dass ich mich nicht kümmere. Das, was vielleicht von gewissen Trendsettern aus einer Ermüdung entstanden ist, hat sich natürlich ganz schnell jetzt wieder zum Trend entwickelt. Also man kann sich der Mode gar nicht entziehen.
Das hat ja auch schon Karl Lagerfeld gesagt. Er soll mal gesagt haben, der Mode entkommt man nicht, denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode. Das war genau das Anschauungsbeispiel dafür.
Genau.
Wittenstedter, ist eine Gesellschaft ohne Mode, ohne dass man der Kleidung diesen Stellenwert gibt, überhaupt denkbar?
Ich glaube nicht, weil wir uns bekleiden, außer es ist eine nackte Gesellschaft, aber dann würden wir auch Körpermanipulationen vornehmen, die uns auch abgrenzen oder zusammenführen. Aber in einer Gesellschaft, wo wir uns kleiden, spielt Mode immer eine bedeutende Rolle, weil es ein kommunikatives Mittel ist.
Wohin entwickelt sich die Mode? Sie sind ja auch Trendforscherin. Können Sie ausmachen, wo die Mode sich hinbewegt?
Ich denke, es wird weiter eine Versportlichung der Mode geben. Wir werden dadurch, dass wir immer stärker uns optimieren wollen, körperlich fit halten wollen, auf unsere Ernährung achten, wird die Mode sich mehr und mehr versportlichen. Das ist meine ganz persönliche Position, dass ich auch glaube, dass sich in der Mode auch eine Form, eine Ästhetik der Sicherheit stärker manifestieren wird, dass wir unser Sicherheitsdenken, dass das die Mode auch stark beeinflussen wird.
Wie wird das sichtbar, diese Sicherheit, die wir suchen?
Natürlich durch gewisse Kleidungsstücke, wie ein Helm. Der Fahrradhelm, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel, wo wir uns noch vor 7, 8 Jahren fast geweigert haben, diesen Helm aufzusetzen, weil es nicht unserem Verständnis von Schönheit entsprochen hat. Setzt sich zum Beispiel mehr und mehr durch. Das ist vielleicht ein Beispiel zum Thema Ästhetik der Sicherheit. Und an diesen Produkten wird verstärkt gearbeitet, die uns schützen. Und das wird die Mode sehr stark bestimmen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war die Sendung Reflexe zur Mechanik der Mode mit der Modedesignerin und Trendforscherin Wittenstedter. Sie ist Co-Kuratorin der Ausstellung Fashion Talks am Gewerbemuseum Winterthur. Darin untersucht sie ebenfalls die Wirkungsmacht der Mode. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. März 2015 zu sehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.